Erneuerung ist der ganz große rote Faden in diesem Gottesdienst heute Morgen. Die Anbetungszeit jetzt, die wird fortgeführt. Anbetung ist ein erster Schritt zur Erneuerung unseres Herzens, wenn wir Gottes Wahrheit auf unser Leben wirken lassen. Und jetzt hören wir auf Gottes Wort, das heute Morgen Erneuerung ganz gezielt zum Thema hat in Psalm 103. Philipp wird uns jetzt die Predigt halten und das Thema Erneuerung wird sich dann weiter durch diesen Gottesdienst ziehen, auch wenn wir nachher gemeinsam Abendmahl feiern. Philipp, bitte.
Guten Morgen. Ich lese uns den Psalm 103. Ein Psalm Davids. Lobe den Herrn, meine Seele. Und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir alle deine Sünden vergibt und heilet alle deine Gebrechen, der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit, der deinen Mund fröhlich macht und du wieder jung wirst wie ein Adler. Der Herr schafft Gerechtigkeit und Recht allen, die Unrecht leiden. Er hat seine Wege Mose wissen lassen, die Kinder Israel sein tun. Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Er wird nicht für immer hadern, noch ewig zornig bleiben. Er handelt nicht mit uns nach unseren Sünden und vergilt uns nicht nach unserer Missetat. Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, lässt er seine Gnade walten über denen, die ihn fürchten. Sofern der Morgen ist vom Abend, lässt er unsere Übertretungen von uns sein. Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten. Denn er weiß, was für ein Gebilde wir sind. Er gedenkt daran, dass wir Staub sind. Ein Mensch ist in seinem Leben wie Gras. Er blüht wie eine Blume auf dem Felde. Wenn der Wind darüber geht, so ist sie nicht mehr da. Und ihre Stätte kennt sie nicht mehr. Die Gnade aber des Herrn währt von Ewigkeit zu Ewigkeit über denen, die ihn fürchten, und seine Gerechtigkeit auf Kindeskind bei denen, die seinen Bund halten und gedenken an seine Gebote, dass sie danach tun. Der Herr hat seinen Thron im Himmel errichtet und sein Reich herrscht über alles. Lobet den Herrn, ihr seine Engel, ihr starken Helden, die ihr seinen Befehl ausrichtet, dass man höre auf die Stimme seines Wortes. Lobet den Herrn, alle seine Heerscharen, seine Diener, die ihr seinen Willen tut. Lobet den Herrn, alle seine Werke, an allen Orten seiner Herrschaft. Lobet den Herrn, meine Seele. Der Psalm 102, der dem Psalm 103 vorausgeht, ist das Gebet eines Elenden, eines Menschen, der in der Tiefe seines Herzens verzagt ist und der seine Klage vor Gott ausschüttet. Ein Mensch, der Buße sucht, ein Mensch, der eine tiefe Sehnsucht nach Erneuerung in seinem Leben hat. Und Psalm 103 folgt wie eine Antwort darauf. Das Gebet eines Jubelnden. Ich weiß nicht, worüber dieser kleine Junge sich freut, ob er sagt, Ferien. Oder Papa hat Geburtstag, oder morgen habe ich Geburtstag, oder heute habe ich Geburtstag. David war auch so ein Jubelner, der seine Arme ausstreckt, seine Arme zu Gott erhebt und dessen Herz voll Lob ist, voll Dank, voll Ehrfurcht vor Gott, voll Hingabebereitschaft an Gott. Dieser Psalm hat eine Gliederung in so drei Abschnitte. Wir wollen uns heute Morgen so mit den ersten beiden besonders befassen. In den ersten Versen beginnt David mit einem ganz persönlichen Dank und ganz persönlichen Lob an Gott. Er blickt zurück über sein Leben und erhält quasi so Zwiesprache mit seinem eigenen Herzen. Seine Gedanken appellieren an sein Herz und halten dem Herzen vor, was Gott getan hat, wo und wie Gott konkret im Leben gehandelt und eingegriffen hat. Und er möchte sein Herz ermuntern, Gott mit aller Kraft, mit aller Überzeugung. Hier steht im Psalm, alles, was in mir ist, oder in manchen Übersetzungen, all mein Innerstes soll Gott loben. Denn dort, wo Gott in einem Menschenleben präsent ist und etwas geschieht, da soll etwas wieder an Gott zurückfließen, Anbetung. Es sollen auch konkrete Folgen und Spuren im Leben sichtbar werden, das auch, davon spricht die Bibel, aber hier in dem Psalm sagt der Psalmist, es soll Anbetung zurückfließen an Gott. Und nachdem David sein eigenes Leben betrachtet hat, weitet er seinen Blick, er erweitert auch sein Lob, indem er sich Gottes Eingreifen und Gottes Hilfe für sein Volk, für sein Volk Israel vor Augen hält. Und er beginnt bei Mose und der Befreiung der Israeliten aus Ägypten. Und in diesem Abschnitt werden sehr, sehr stark Gottes Eigenschaften beschrieben. Gottes Eigenschaften seiner Gnade, Gottes Eigenschaften seiner Güte. Und man hat den Eindruck, dass der Blick und das Herz des Psalmisten sich immer mehr weitet. Sein Herz weitet sich, seine Gedanken weiten sich, indem er sich vor Augen hält, wie Gott weltweit handelt, über alle Zeitalter hinaus, dass Gott in Ewigkeit gerecht ist. Und schließlich, das bildet dann den Abschluss, ein universales, ein himmlisches Lob. Ich war sehr erstaunt, ich hatte das gar nicht mehr so präsent. Vor Weihnachten hatte ich eine Predigt zur Offenbarung 4, da ging es um den Thron Gottes und den Kreis der vielfältigen Anbeter, der Thronengel, der himmlischen Heerscharen, der Gläubigen, den gekrönten Gläubigen und letztendlich das gesamte Universum. Und hier findet sich das auch, diese konzentrischen Kreise um den Thron und ein einmütiges, gewaltiges Lob Gottes. Und ganz zuletzt kehrt der Psalmist an den Ausgang zurück, lobe den Herrn, meine Seele. Du kannst dabei sein, du darfst dabei sein. Gott hat alles dafür aufgeboten und bereitet, du sollst dabei sein. Darum juble ich dir zu, mein Gott, lobe den Herrn, meine Seele. Das Kernthema dieses Psalms, weshalb David Gott dankt und Gott lobt und Gott anbetet, das ist sein grundlegender Glaube und seine grundlegende Erfahrung in seinem Leben, dass Gott sein Leben erneuert hat. Und dass Gott seine Beziehung zu ihm immer wieder erneuert hat. Heute in unserer Zeit ist es total wichtig, immer auf dem neuesten Stand zu sein. Das wird uns von vielen Seiten angetragen. Der Trend, immer das Neueste zu haben, das Perfekteste zu haben. Und manchmal habe ich bei mir schon festgestellt, dass die Gedanken an eine Neuanschaffung zum Beispiel schon da sind, wenn ich eigentlich völlig ausreichend versorgt bin. Ich habe einen Fotoapparat, der macht super Bilder und im Gedanken kommt, oh Mensch, wenn der mal kaputt ist, dann kaufe ich den. Und der David, der kannte das. Ja? Der David war ein König, der hatte einen Lebensalltag im Palast und er war gewohnt, täglich das Neueste und das Beste präsentiert zu bekommen und sein königliches Leben war sicherlich durchaus nicht bescheiden. Vielleicht in manchen Punkten, wenn wir das heute sehen würden, würde das gerade so den Eindruck erwecken eines verschwenderischen Lebens. Und es war für ihn normal, dass er auf dem neuesten Stand der Weltpolitik war, immer die neuesten Informationen. Dass er auf dem neuesten Stand war, wenn es den Lebensstil der Zeit anging. Dass er das beste Essen genoss, den besten Wein trank, dass er eine Vielfalt an angesagten Aktivitäten hatte. Events, Jagd, musikalische Events. Dass er die neuesten Kleider hatte und seine Frauen für die Festmale immer neu eingekleidet wurden, geschmückt wurden. Das war normal. Aber davon redet der David hier in dem Psalm. Gar nicht. Überhaupt nicht. Er gibt diesen Dingen, auch wenn er sie sicherlich sehr genossen hat und sehr geschätzt hat und es ein Teil seiner Königswürde war und seines Ansehens im Volk, er gibt diesen Dingen hier in dem Psalm keine Priorität, weil es für ihn einen bedeutenderen, einen größeren, einen wahren Schatz gab. Und das ist die innere Erneuerung, das ist die unmittelbare Beziehung zu Gott, die aus einer beständigen Erneuerung lebt. Wie sieht das aus? Ich möchte versuchen, einige Aspekte über dieses Gebet der Erneuerung herauszuarbeiten. Einmal die Notwendigkeit überhaupt. Warum Erneuerung? Die Quelle der Erneuerung. Woher kommt das? Welche Basis hat die Erneuerung? Das Ausmaß, die Dimension der Erneuerung und letztendlich konkrete Schritte zur Erneuerung, die wir dann weitergehen wollen, auch noch in der Mahlfeier. David verdeutlicht hier im Psalm, dass Erneuerung für den Menschen, für den gefallenen Menschen, für die gefallene Schöpfung eine grundlegende Notwendigkeit darstellt. Und er führt hier eigene Erfahrungen an von Krankheit und Gebrechen, von Sünden, von persönlicher Schuld in seinem Leben, aber auch bezogen auf seine Nation in der Geschichte Israels. Das finde ich sehr aufrichtig, dass er hier in keiner Weise die Geschichte, die Biografie seines Volkes, das er sicherlich auch mit einem Stolz betrachtet, nicht glorifiziert. Und er gibt uns ein Bild, das uns die Vergänglichkeit des Menschen vor Augen hält. Das ist das Bild der Blume auf dem Feld. Hier sehen wir so eine Blume. Er sagt, eine Blume, so schön ihre Gestalt, so zart und wie so wunderbar sie ist, wenn ein Wind darüber geht, ein heißer Wüstenwind, dann vertrocknet sie und sie ist in ihrer Gestalt nicht mehr wiederzuerkennen und sie vergeht und im Nu ist sie vergessen, sie ist nicht mehr. Und so ist das Leben des Menschen. David war sicherlich zum Zeitpunkt, als er diesen Psalm schrieb, schon ein älterer, vielleicht ein schon betagter König. Er kannte Gott von seiner Jugend auf und die Bibel bezeugt von David, dass er ein Mann war, der ein ungeteiltes Herz für Gott hatte. Ein Herz, das für Gott schlug, für seinen Gott, auf seinen Gott stolz war. Und dennoch hatte der David ein sehr, sehr starkes Bewusstsein. Und das beschreiben diese Psalmverse, dass er elementar ständig Erneuerung aus Gott benötigt. Das sollte uns persönlich, aber ich denke auch uns als gesamte Gemeinde, sehr stark ansprechen. Denn ein Blick, den wir selbst in die Welt unserer Gedanken, in die Welt unserer Worte, in die Welt unserer Taten werfen, zeigt, dass wir zu unglaublich viel Egoismus, Ich-Bezogenheit fähig sind. Das heißt, dass wir zu Gleichgültigkeit und Rebellion gegen Gott fähig sind. Und wir müssen uns die Frage stellen, was fasziniert uns wirklich im Leben? Was sind wirklich die grundlegenden Motive unseres Handelns? Erneuerung ist nicht nur am Anfang unseres Glaubenslebens wichtig, Erneuerung brauchen wir ständig. Gott kennt diesen Zustand und der Psalmist schreibt, Gott, er weiß, was wir für ein Gebilde sind. Er gedenkt daran, dass wir Staub sind. Gott sagt, du bist mein Geschöpf, du bist von meiner Hand geschaffen und gemacht, du bist so weit abgewichen, aber dennoch bist du nach wie vor mit meinem Herzen verbunden. Wo liegt die Quelle der Erneuerung? Hier gibt der Psalm, hier gibt David ein sehr starkes Zeugnis, eine sehr starke Botschaft, wo die Quelle der Vergebung liegt. Sie liegt in der Vergebung Gottes. Gottes Vergebung der menschlichen Sünden und seine Befreiung von persönlicher Schuld. Und in diesen Psalmversen finden wir ein sehr starkes Zeugnis von David über Gottes Handeln und Gottes Wesen. Und der Psalmist macht das in einer Weise, in einer ganz lyrischen Weise, indem er das miteinander verknüpft. Wir können es nicht separieren. Und wir finden so eine Kette von 6 Verben, das vergeben, erlösen, heilen, krönen, erfüllen, verjüngen. Und die Basis dafür, der Kern dafür, sind Gottes Wesenseigenschaften, Gottes ewige Wesenseigenschaften, seine Gerechtigkeit, seine Gnade, seine Barmherzigkeit und seine Güte. Im Hintergrund schimmert weit entfernt auch noch ein anderer Aspekt von Gottes Gerechtigkeit durch. Das ist die Möglichkeit seines Zornes, ist die Möglichkeit seines gerechten Richtens und Durchgreifens. Aber David sagt hier, ja, du bist so geduldig mit uns. Du hast so lange Nachsicht mit uns, weil deine Eigenschaften der Güte und der Gnade und der Barmherzigkeit so stark sind. Und es hat so eine ganz bildhafte Ausführung hier im Psalm. Wir haben hier die Beschreibung, dass der David von Gott gekrönt wird mit Gnade und Barmherzigkeit. Der David, der trug ja auch eine Krone, ohne die zuvor der König Saul schon getragen hatte. Und es war quasi die Repräsentation seiner Königswürde. Und er beschreibt hier, ist noch etwas viel Schöneres, gekrönt zu werden von Gottes Gnade und Gottes Barmherzigkeit. Und er beschreibt als betagter, alter König, dass er verjüngt wird wie ein Adler. Und ich stelle mir das so vor, wir hatten vorhin hier so eingangs ein Bild von einem Adler. Wir haben ja hier in Deutschland, gibt es nicht viele Adlerarten. Einen Fischadler gibt es, einen Steinadler so in Richtung Alpen und den Seeadler in Mecklenburg-Vorpommern. Das sind Tiere, die haben eine Spannweite von 2 Meter, also mehr als ich hier abbilden kann. Und das ist faszinierend, wenn sich ein Adler in die Luft schwingt, sich abstößt, dann wird er emporgetragen mit seinen Flügeln in die Höhe. Und so erlebt das der David hier, dass er emporgetragen wird in die Nähe Gottes, dass Gott ihn emporträgt. Und ich stelle mir das, leider haben Greifvögel nicht so sehr viel Verstand, aber wenn sie, vielleicht reicht es aus, um sich zu freuen. Und ich kann mir das vorstellen, also das wie in den Fingerspitzen, doch so in den Federkielen der Flügel, das so vibriert, zu merken, das Wind, jetzt trägt es mich empor. Und diese Freude, diesen Kitzel, dieses überragende Gefühl, emporgehoben zu werden, das möchte der David hier auf den Punkt bringen. Ich möchte uns ein Zitat lesen, jetzt an dieser Stelle von einem Theologen, Timothy Keller. Er schreibt, um etwas zu bewegen, müssen Christen andauernde Erneuerung erfahren. Um als Gemeinde zu wachsen und um als Gemeinde dynamisch zu sein, muss der gemeinschaftliche Leib ebenfalls andauernde Erneuerung erfahren. Wie kommt es zur Erneuerung? Wie kommt es zur Erweckung? Sie geschehen, wenn durch den Heiligen Geist Christen sich selbst als begnadigte Sünder ansehen. Gerechte Sünder in Christus. Das beschert Kraft. Diese Erfahrung elektrisiert und verschönert die Gemeinde. David geht weiter, indem er uns zeigt, das Ausmaß, die Dimension der Erneuerung aus Gott. Und er gibt uns hier erstmal 2 ganz bildhafte Beispiele. Das eine ist der Vergleich, Gott lässt unsere Übertretung, unsere Sünden so weit auseinander sein, so weit entfernt sein wie Morgen und Abend und Himmel und Erde. Hier seht ihr diese Hand, die sich ausstreckt nach dem Himmel und sie kann den Himmel nicht greifen. Auch nicht, wenn wir uns auf eine Leiter stellen, auch nicht, wenn wir mit einem Flugzeug fliegen und wenn wir mit einer Mondrakete, wir können den Himmel nicht greifen. Und soweit, so unmöglich es uns ist, den Himmel zu greifen, so unmöglich ist es in der Umkehr, wenn Gott Sünde entfernt, diese Sünde noch zu greifen, zu erfassen. Gott trägt sie so weit fort, Gott entfernt sie vollkommen, weil Gott ein Gott der Neuheit ist, der Vollkommenen, der Unberührten, der reinen Neuheit durch seine Vergebung. Der Paulus bringt das mal in einem Vers ganz wunderbar auf einen Punkt, in dem er sagt, wenn jemand zu Christus gehört, das heißt, wenn jemand Vergebung, grundlegende Vergebung erfahren hat, dann ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, etwas ganz Neues hat begonnen. Ein Vers weiter gibt uns der Psalmist ein sehr, sehr starkes Bild von Gottes Erbarmen, indem er sagt, wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so vergibt der Herr unsere Schuld. Und das hat mich unmittelbar erinnert an ein Gleichnis, was viele von euch wahrscheinlich kennen, das Gleichnis aus Lukas 15, das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Ich will kurz das Geschehen skizzieren. Da ist ein Landwirt. Der hat 2 Söhne, einen älteren, einen jüngeren Sohn. Und es ist klar, wenn der Landwirt einmal sterben wird, der Vater sterben wird, dann wird er seinen Besitz, das Gehöft und die Tiere an seinen älteren Sohn vererben. Das weiß der jüngere Sohn auch. Und er beschließt im Laufe seiner Jugend, im Laufe seines jungen Erwachsenenalters, hier am Ort, hier im Dorf, ist für mich nicht der rechte Platz. Ich werde sowieso hier irgendwann keinen Anteil mehr haben. Ich ziehe aus in die Welt. Und er lässt sich sein Erbteil noch vor dem Tode seines Vaters auszahlen und geht in die Welt. Und dort führt er ein sehr kurzlebiges Leben. Er fällt sehr, sehr tief. Und dieser jüngere Sohn, der seinen Vater so enttäuscht hatte, der seinen Vater beraubt hatte, der ihn verlassen hatte, der sich in der Ferne einem großspurigen und rechenschaftslosen Leben verschrieben hatte, der sich so weit entfernt hatte von zu Hause, dass es von ihm an seinem Heimatort gar kein Lebenszeichen mehr gab. Er wurde zum Verachteten, er wurde zum Verstoßenen, er wurde zum Schweinehirten, er wurde zum Letzten überhaupt. Er war ein toter Sohn. Und an diesem Punkt bekennt er vor sich selbst und später vor seinem Vater: Vater, ich habe gegen den Himmel, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Und dennoch wurde er durchgehend von seinem Vater geliebt, als der er war, sein Sohn. Und als der aufgenommen, der im Herzen des Vaters immer war, sein Sohn. Und er wurde von Schande befreit und wiederhergestellt und erhoben und geehrt. Das ist ein ganz starkes Bild. Ich finde das stärkste Gleichnis, was Jesus seinen Jüngern gibt, über Gottes Liebe, über Gottes Erneuerung. Konkrete Schritte zur Erneuerung. Der Psalm 103, der spiegelt eine, wie wir gesehen haben, eine sehr tiefe Lebenserfahrung Davids wider. Aber er ist weit mehr als eine Lobhymne, an der wir uns einfach nur mitfreuen können, wo wir sagen können, schön, dass der David von seiner Krankheit gesund geworden ist und sich wegen seiner Schuld, wegen seines schlechten Gewissens nicht mehr schämen musste und grämen musste. Und auch die Geschichte mit Israel ist sehr beeindruckend. Nein, der Psalm 103 ist eine sehr starke persönliche Aufforderung an dich und mich. Er fordert uns auf, uns individuell und auch als Gemeinschaft, uns der Erneuerung Gottes auszusetzen. Und das Beten dieses Psalms, das lässt die Erneuerung durch Gottes Handeln sehr real und sehr erfahrbar werden. Es ist aber sehr wichtig, dass wir diesen fortlaufenden Prozess der Erneuerung auch wirklich wollen und dass wir ihn bewusst fördern und dann auch erleben. David ruft uns zu: Sehne dich zuallererst nach der Neuheit bei Gott und gehe konkrete Wege, gehe konkrete Schritte zur Erneuerung deines Lebens. Du hast da einen Anteil, du hast da eine Verantwortung vor Gott. Im Alten Testament und im Neuen Testament heißt es, sagte David, Gottes Namen fürchten, seinen Bund halten, neutestamentlich, den Bund, den Gott durch seinen Sohn gemacht hat, am Kreuz, durch Jesus, diesen Bund halten, an seine Gebote gedenken und danach tun, dem Wort des Evangeliums vertrauen und das Evangelium auf unser Leben anwenden. Und das bedeutet für dich und mich, dass wir sehr bewusst immer wieder Schritte zum Kreuz gehen. Und wir wollen darüber gleich auf während des Abendmahls noch weiter nachdenken. Aber bevor wir entschiedene Schritte gehen, benötigen wir die richtige Sicht und die richtige Blickrichtung für den Weg, quasi so das richtige Schuhwerk. Ja? Wenn du einen Bergpfad erklimmen möchtest, einen Klettersteig, dann macht man das nicht in Flipflops. Und auch Skistiefel sind dafür nicht geeignet, sondern braucht man irgendwas dazwischen, vielleicht einen Bergschuh, einen Kletterschuh. Und Tim Keller sagt an dieser Stelle, so wie wir für einen Weg die falschen Schuhe wählen, gibt es auch auf dem Weg des Glaubens zwei gefährliche Missverständnisse, zwei falsche Auffassungen, die uns den Weg sehr erschweren können, bis hin, dass sie uns den Weg unmöglich machen. Er schreibt, es gibt zwei geistliche Krankheitsbilder, wenn entweder das Bewusstsein der Sünde oder die Annahme der Liebe Gottes fehlt, dann entfaltet das Evangelium seine Wirkung nicht. Wir Menschen neigen dazu, leider immer das falsche Schuhwerk zu wählen. Und hier möchte uns der Psalm 103 eine sehr realistische, gesunde Sicht vermitteln. Es ist Gottes Wille, es ist seine Bestimmung für unser Leben, dass wir ihm gleichen sollen. Unsere Persönlichkeit soll seine Gnade und seine Barmherzigkeit, seine Güte widerspiegeln. Und das, was David erfahren hat im Gottes Handeln, das Vergebende, das Verschönernde, das Verjüngernde, Bereichernde, Erfreuende, das soll auch unser Leben ausstrahlen und bewirken in unserem Umfeld, nah und fern. Tatsache ist jedoch, dass wir Menschen, wenn wir Gott nicht kennen, aber auch wenn wir ihn kennen, häufig genau das Gegenteil davon ausstrahlen, was Gott uns zugedacht hat. Und das Leben eines jeden Menschen, dein Leben und mein Leben, wirft einen langen, dunklen Schatten. Tatsache ist zugleich, dass Gott uns ja nicht dazu verdammt, ein Schattendasein zu führen, sondern er will uns da herausrufen. Und wir müssen uns fragen, wie stehen wir dazu? Wie stehst du zu dem Schatten deiner Vergangenheit? Wie stehst du zu den Schattenseiten deines jetzigen Lebens? Und um nochmal diesen Gedanken von Timothy Keller aufzugreifen, wenn uns das Bewusstsein unserer Sünde fehlt, das meint, wenn wir die dunklen, die gottesfernen Seiten unseres Charakters und unseres Handelns ignorieren, dann liegen wir falsch. Ich will das Gleichnis des verlorenen Sohnes vielleicht etwas anders spinnen. So könnte ein Mensch auch reagieren. Und vielleicht erkennen wir uns da so ein bisschen wieder. Papa, sagt der zurückkehrende Sohn, hier hat sich ja nicht viel verändert. Ich bin in der Zwischenzeit viel gereist, ich habe viel gesehen, ich habe tolle Leute kennengelernt. War eine gute Zeit. Aber jetzt ist irgendwie was anderes dran und da bin ich wieder gekommen. Wenn wir so eine Haltung haben zu den gottesfernen Seiten und Zeiten unseres Lebens, dann zeigen wir damit eine Verschlossenheit gegenüber der Wahrheit Gottes. Und wenn ich so denke und du so denkst, dann muss ich uns sagen, hast du das falsche Schuhwerk an? Und die andere Seite, wenn es die Annahme der Liebe Gottes fehlt, das meint, wenn wir vielleicht so befangen sind von den Eindrücken und vom Erleben unserer Schattenseiten, dass wir Gottes erneuernde Liebe gar nicht für realisierbar halten, dann liegen wir auch falsch. In dem Gleichnis wäre das vielleicht folgende Reaktion: Vater, deine Liebe, die kann ich nicht glauben. Du meinst es nicht ernst. Lass mich in Ruhe, nimm den Ring wieder, nimm das Festgewand wieder zurück. Wo sind die Baracken von den Tagelöhnern? Gib mir einen Sack Stroh, gib mir Wasser, gib mir Brot. Ich werde dir beweisen, dass ich ein anderes Leben führen kann. Wer so denkt, der ist wiederum verschlossen. Verschlossen gegenüber der Gnade und Liebe Gottes. Und wieder muss uns der Psalmist sagen, dann hast du die falschen Schuhe an. Und beides, wenn du dich gegenüber der Wahrheit und der Gnade verschließt, dann verschließt du dich gegenüber Gott. Dann verschließt du dich gegenüber Christus, von dem es heißt, durch ihn sind Gnade und Wahrheit geworden. Zugleich liegt in dem Gleichnis vom verlorenen Sohn für diese beiden Defizite, ich denke, indem wir uns auch immer wieder ertappen werden, eine enorme Ermutigung, weil der Sohn ja anders reagiert. Der Sohn sagt, Vater, sieh mich an. Ich kann mir vorstellen, was du in den Zeiten, wo ich weg war, für Ängste hattest, was du geträumt hast, was du für Sorgen hattest. Und ich muss sagen, ja, du hast völlig recht gehabt. Ich habe das Erbe verprasst. Ich habe gottlose Orgien gefeiert. Ich habe mit vielen Frauen geschlafen. Schande, Schande, Schande. Ich bin ein dreckiger Schweinehirte. Ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Und er reagiert zugleich. Ja, Vater, ich bin aber nach wie vor dein Sohn. Und ich möchte nur das sein, dein Sohn. Der Apostel Johannes, der gibt uns mal ein ganz ermutigendes Wort, ein wunderbares Wort. Das möchte ich lesen in dem ersten Johannesbrief. Wenn wir behaupten, ohne Sünde zu sein, betrügen wir uns selbst und verschließen uns der Wahrheit. Doch wenn wir unsere Sünden bekennen, erweist Gott sich als treu und gerecht. Er vergibt uns unsere Sünden und reinigt uns von allem Unrecht, das wir begangen haben. Wenn Jesus die Quelle unserer Erneuerung ist, wenn Jesus wirklich so das Zentrum unseres Lebens ist, wenn Jesus unsere Identität wird, dann, und Identität ist und bleibt, und es immer tiefer wird, die Beziehung zu ihm, dann gilt uns Gottes Zuspruch: Du bist mein geliebtes Kind, mein geliebter Sohn, meine geliebte Tochter. Und dann dürfen wir dem Licht entgegenschauen und die Schatten dürfen hinter uns liegen. Erneuerung. Der Paulus hat mal gesagt, jetzt bleiben drei Dinge über die Liebe. Und so möchte ich einfach schließen. So bleiben drei Dinge, dreierlei: Gnade, Wahrheit und Lob. Lobe den Herrn, meine Seele. Amen.